Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Gartenakademie-Podcasts. Mein Name ist Lukas Mackley und ich habe heute zu Gast niemand anderes als Heike Bomgarten. Sie kennen sie aus Funk und Fernsehen und heute möchten wir mit Heike Bomgarten mal dem Thema Biodiversität im Hausgarten so ein bisschen auf die Schliche gehen. Ja, hallo Heike, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Also ich war ja auch gerade im Garten und ich muss sagen, es gibt ja kaum einen schöneren Ort für einen, wenn man so richtig im Garten schaffen kann im Herbst. Da muss einem gut gehen. Viel Sauerstoff, viel Wind und ja natürlich unglaublich viele Pflanzen.
Ja, das klingt doch richtig klasse. Und ich denke auch, dass wir mit dieser Ausgabe vielleicht den einen oder anderen noch so ein bisschen Anregung geben können, auch was man vielleicht jetzt auch im Herbst tun kann. Aber kommen wir doch zu unserem Hauptthema von heute und das ist die Biodiversität. Und da möchte ich dich einfach mal so grundsätzlich fragen, was man unter diesem Begriff auch im Zusammenhang mit Garten versteht. Vielleicht kannst du da mal so eine kleine Übersicht geben.
Ja, die Biodiversität im Garten ist im Grunde genommen die Artenvielfalt im Garten. Wir müssen uns vorstellen, in so einem Garten, das ist ja eine Welt für sich, eine kleine Welt für sich, wenn wir sie so anschauen. Da gibt es unglaublich viele Mikroorganismen, Pilze, Pflanzen, Tiere. Und die schaffen eine einmalige Artenvielfalt, wenn in diesem Garten auch noch ganz viele kleine Lebenswelten sind. Also Steinmauern, Brutmöglichkeiten, vielleicht Wasser. Also, dass ein Garten eine Lebenswelt für ganz, ganz viele Arten sind, die in ihrer Vielfalt einfach bei uns in Deutschland vorkommen.
Dankeschön. Nur so eine kleine Info noch für unsere Zuhörer. Falls es sich für Sie so anhört, dass Heike Bomgarten etwas weiter weg sitzt, das ist auch wirklich so, denn wir sind heute online zugeschaltet zueinander. Heike Bomgarten sitzt bei sich daheim und ich denke aber, dass die Verbindung trotzdem super gut ist und nur damit Sie wissen, warum es jetzt vielleicht ein bisschen anders klingt als sonst. Aber bleiben wir doch mal dabei jetzt bei der Biodiversität und wir haben auch gerade zum Thema Klima uns noch ausgetauscht. Das war vor Beginn der Folge, hatten wir ein bisschen E-Mail-Kontakt gehabt und da hast du mir gesagt, dass dir auch ja gerade das Thema Klima in Bezug auf Biodiversität sehr wichtig ist. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen so die den Zusammenhang für unsere Zuhörer darstellen.
Ja, das ist eines der wichtigsten Themen. Viel wird ja unterschätzt, was wir für den Klimaschutz im Garten tun können. Wir müssen uns ja einfach überlegen, dass 50% aller vom Menschen erzeugten CO2-Emissionen durch die Photosynthese, also durch Pflanzen absorbiert werden, im Boden absorbiert werden, also das aufgenommen werden. Und natürlich Pflanzen wie Bäume, Sträucher, Stauden Sauerstoff abgeben, die Umwelt kühlen, den Boden schützen, vor Überhitzung schützen, sich selber schützen in ihrer Vielfalt. Und das darf man nicht vergessen. Alles ist ein zusammenhängendes System. Und ja, gerade die Beiträge der Natur zum Abschwächen des Klimaschutzes im Rahmen der Artenvielfalt ist eins der wichtigsten Dinge, die wir beachten müssen. Und es wurde ganz lange voneinander getrennt beobachtet, ja, der Verlust der Biodiversität, der Anstieg der Temperatur, was machen wir als aktiven Klimaschutz, aber beides sind miteinander kommunizierende Systeme und darauf sollte man ganz stark achten, denn das kann man nicht voneinander trennen, denn nur eine gesunde Umwelt mit einer lebendigen Biodiversität macht auch aktiv Klimaschutz.
Genau, dann können wir jetzt mal festhalten, dass diese beiden Begriffe Klimaschutz und Biodiversität Hand in Hand gehen. Was mich jetzt interessieren würde, gleich direkt für den Anfang, wenn man jetzt die Frage bekommt, was kann ich direkt in meinem Garten tun, so als einfache Tipps für den Einstieg, wenn ich jetzt mich mit Biodiversität beginne zu beschäftigen. Wie kann ich da meinen Garten mit einfachen Tipps ja, diverser und besser aufstellen, auch dementsprechend auch, was den Klimaschutz betrifft? Vielleicht hast du da so ein paar kleine Tipps.
Also der aller einfachste Tipp ist und der wichtigste Tipp ist ein gesunder Boden. Man muss sich mal vorstellen, 1 Gramm Boden enthält ungefähr 1 Milliarde Mikroorganismen, Bakterien, Pilze, Algen und Fadenwürmer, Regenwürmer und alles. Aber was machen die? Die bauen ja Humus auf. Und wenn man jetzt mal so ein Beispiel nimmt, ich habe jetzt mal so gerade mal so eine schöne Recherche gemacht, wie viel CO2 können eigentlich Kleingärten einlagern pro Quadratmeter? Also Kohlenstoff, wie viel speichern die. Da sind wir bei 19,6 Kilo pro Quadratmeter in einem gut gepflegten humosen Boden. Ist das nicht spannend?
Ja, also.
Das ist unglaublich viel.
Das, auf jeden Fall ist das eine wirklich sehr, sehr hohe Zahl. Also, boah.
Und Lukas, wenn du dir vorstellst, das können wir ja einfach ganz einfach machen. Wenn wir einen Garten haben, ob wir jetzt einen älteren Garten haben oder ob wir jetzt einen neuen Garten haben, wir müssen ja einfach nur gewisse Dinge überlegen. Zum Beispiel traditionelle Bodennutzung mit Kompostwirtschaft ist ganz wichtig zum Humusaufbau. Wir müssen auf torfhaltige Substrate, da sollten wir drauf verzichten. Wir sollten ganz viele Pflanzen pflanzen, damit die Gehölze die Kohlenstoff speichern können. Also das heißt, wir können unseren Garten so anlegen in der Vielfalt, dass wir ganz viel für den Klimaschutz machen, aber auch für die Schönheit. Und beim Pflanzen sollten wir natürlich immer darauf achten, dass wir ganz viele heimische Gehölze pflanzen.
Also da muss ich jetzt nochmal kurz nachhaken. Heimische Pflanzen und Gehölze jetzt aus dem Hintergrund, dass man gezielt die heimische Biodiversität fördern will. Oder warum genau? Weil es gibt ja auch Pflanzen, die zwar nicht direkt von hier kommen, wo man aber festgestellt hat, dass sie gut an den Klimawandel angepasst sind und bei uns gut funktionieren.
Also da muss ich sagen, da bin ich recht tolerant, weil ein Garten ist natürlich auch immer ein Lebensraum, der einem selber gefallen muss. Das heißt also, wenn wir darauf achten, dass wir einen Garten anlegen, sollten wir darauf achten, dass viele heimische Pflanzen da drin wohnen. Das heißt, das können wir aber auch machen, indem wir ein wildes Eck machen. Einfach den Wildpflanzen in unserem Garten ein Zuhause geben, wo sie sich selber verbreiten können. Das müssen wir nicht durch den ganzen Garten ziehen. Können wir, wenn wir Lust haben, machen. Aber im Grunde genommen geht es darum, einen Garten vielfältig zu gestalten. Hier können auch natürlich ein paar Pflanzen rein, die vielleicht nicht unbedingt aus unserem heimischen Umfeld kommen, sondern Pflanzen, die uns sehr gut gefallen, wenn wir dann darauf achten, dass sie zum Beispiel offenblütig sind, also auch Nektar haben, dann haben wir schon ganz viel erreicht, dass wir ganz viele Insekten ernähren können. Aber hauptsächlich nähren wir ja unsere Tiere in unserem Garten mit dem Futter, in Anführungszeichen, ja, auf das sie spezialisiert sind. Und das sind heimische Wildpflanzen.
Ah, okay. Aber noch so ein anderer Punkt, wenn ich jetzt gerade an so Gärten denke, man sieht ja noch ganz viele, die in Anführungszeichen ordentlich gestaltet sind, wo man sich noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht hat, dass Biodiversität im Garten vielleicht förderlich sein kann. Wie gehst du an solche Leute heran, die vielleicht noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit benötigen, dass es bei sich vielleicht auch mal ein wildes Eck im Garten gestalten? Hast du da vielleicht einen Tipp dafür?
Ja, das ist ja auch eine Lebenseinstellung. Viele Menschen haben ja die Vorstellung, dass so ein Garten ein erweitertes Wohnzimmer ist. Das ist festgelegt in ihrer Vorstellung. Also meine Erfahrung ist, wenn man einen schönen, vielfältigen Garten hat, der lebendig und bunt ist, das gefällt natürlich auch vielen Menschen, die schauen sich an, die lädt man ein zum Tag des offenen Gartens und dann sieht auch die Nachbarschaft, dass da Interesse besteht. Und dann das Allerbeste ist natürlich, man lässt seinen Garten zertifizieren. Man bekommt einen Preis dafür und kann ein Schild vor die Tür stellen. Guck mal, die Welt findet meinen Garten schön. Warum findest du ihn nicht schön? Oder vielleicht können wir auch miteinander ein Netzwerk aufbauen. Schön sind auch Gespräche mit den Nachbarn zu sagen, guck mal, ich habe einen Teich, du hast keinen Teich, aber wie wäre es denn bei dir mit einer Trockenmauer? Das ist eine kleine Installation, aber dann kann die Kröte von A nach B gehen und wir haben gemeinsam ganz viel geschaffen. Aber die Zertifizierung, die bringt meistens sehr viel. Das bringt ein Leuchten nach außen für den Naturgarten und man merkt auch, wie viele Menschen sich dafür interessieren.
Hättest du für solche Zertifizierungen auch ein paar Beispiele, die du uns nennen könntest?
Ja, also zum Beispiel die Deutsche Gartenbaugesellschaft zertifiziert Naturgärten und das ist wunderschön. Da wird auch immer ein schöner YouTube-Film drüber gemacht. Man hat sozusagen den Preis erhalten, man wird zertifiziert, aber es gibt auch eine europäische Institution, die heißt Natur im Garten. Auch da kann man sich mit seinem Garten bewerben. Der BUND zertifiziert Gärten oder der NABU zum Beispiel Schmetterlingsgärten oder Fledermausgärten. Also da kann man sich ein bisschen orientieren, was ist vor Ort. Und es ist auch sehr schön, was man dabei lernt, wenn man so eine Zertifizierung macht. Da kommen wir im Moment darauf, was du gesagt hast. Zum Beispiel bei der Deutschen Gartenbaugesellschaft dürfen keine invasiven Pflanzen im Garten sein.
Boah, ja, interessant. Also was für Möglichkeiten es auch noch gibt, gerade auch um seinen Garten zu zertifizieren. Da war mir auch einiges noch nicht so bekannt. Ja, du hast jetzt aber auch so gerade so ein bisschen auch Tiere ab und zu mal erwähnt gehabt. Wir haben über Boden gesprochen, wir haben über Pflanzen gesprochen. Wenn ich jetzt aber nochmal an Tiere denke, hast du da vielleicht noch so ein paar Tipps, die du unseren Zuhörern auf den Weg geben könntest, wie man da gerade gezielt für Tiere noch ein bisschen was im Garten machen könnte?
Ja, also dazu muss man sagen, ein aufgeräumter Garten ist natürlich nie ein Platz für Tiere. Wir brauchen natürliches Umfeld und dazu gehört ein Reisighaufen. In einem Reisighaufen leben ganz viele Tiere und jetzt zum Beispiel im Herbst sind die hochaktuell für Igel. Dann ist natürlich Totholz ganz wichtig. Über 1000 Insektenarten brauchen Totholz, entweder um ihre Häuser zu bauen, also ihre Nester. Wir kennen das jetzt von dem Beispiel der Wespe, die so wunderbare Nester baut. Das ist ja Holz. Und aus der Zellulose bauen die ihre Nester, aber auch viele andere Tiere nagen an dem Holz, verschließen ihre Bruthöhlen. Dann ist es natürlich ganz wichtig, dass wir auch diese schönen Insektenhotels haben. Aber da leben ja nur 10% unserer heimischen Wildbienenarten drin. Die meisten lieben Boden. Hier könnte man zum Beispiel sagen, Lukas, und das ist ganz einfach zu machen, was ich sehr schön finde, man baut ein Sandarium, 40 Zentimeter tief, ungefähr ein Quadratmeter groß, macht da Sand rein, aber grobkörnigen, dass er nicht so zusammenfällt, setzt da drumherum eine kleine Steinmauer, also eine winzige Bruchsteinmauer, und dann wird noch Totholz in Form von einer alten Wurzel oder sowas dazugestellt. Und ich sagte, das sieht wunderschön aus, wenn du da noch ein paar Sedums dazu pflanzt, ein paar Wildpflanzen oder was unsere Insekten ja auch lieben. Sie sind auch Fan von der mediterranen Küche und zwar lieben die natürlich mediterrane Kräuter und es sieht wirklich hübsch aus. Das kannst du sehr schön gestalten und du hast für ganz viele Tiere auf kleinsten Raum ein tolles Biotop geschaffen.
Ja, das sind doch schon mal sehr wertvolle Tipps für unsere Zuhörer. Ich möchte noch mal so ein bisschen zum Klimawandel zurückkommen und gerade auch zu den Pflanzen. Und da denke ich auch immer dran, wenn man so drüber nachdenkt, der letzte Sommer war sehr, sehr trocken. Und was für Pflanzen gibt es denn da, die ich vielleicht besonders anpflanzen könnte, die mit der Trockenheit vielleicht ein bisschen besser zurechtkommen? Oder wenn ich auch an die Bewässerung denke, was könnte ich da vielleicht tun, um gerade in diesen heißen, trockenen Sommern, um da besser aufgestellt zu sein?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema und das fangen wir am besten jetzt im Herbst und Winter ein. Und zwar muss man sich überlegen, dass ich ja über mein Dachwasser oder das Oberflächenwasser meinen Boden im Garten richtig gut feucht machen kann, indem ich im Herbst, im Winter und im Frühjahr über den Regendieb, so heißt er, an den Wasserablauf angepflanzte Installation mit einem Schlauch den Boden als natürlichen Wasserspeicher ausbauen kann. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist natürlich, den Boden und die Pflanzen mit einem guten Humusschicht zu schützen, damit über die Kapillaren des Bodens das Wasser nicht bei der Hitze verdunsten kann. Weitere Aspekte, Schatten, umso mehr Schatten ich in meinem Garten habe, umso weniger ist die Verdunstung. Dann sind natürlich Mulchschichten interessant, außer Rindenmulch. Das legt nun mal Stickstoff fest und versauert den Boden. Ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann kommt die Pflanzenwahl. Mhm. Pflanzen, die sehr gerne mit Trockenheit zurechtkommen. Aber es ist natürlich auch so, dass die dann oft aus Gebieten kommen, wie die Steppenstauden, wunderschön aussehen und auch Pflanzen aus dem mediterranen Bereich. Aber trotzdem sollten wir immer für unsere heimischen Pflanzen ein Plätzchen lassen, weil dadurch ist es ja auch so, dass die Pflanzen in unserer Heimat lernen, mit Trockenheit umzugehen. Weil wir wollen ja im Rahmen der Biodiversität auch das, was hier heimisch ist, erhalten und nicht nur ersetzen durch Pflanzen, die aus anderen Klimazonen kommen und die jetzt schon damit zurechtkommen.
Ja, mal angenommen, ich bin jetzt kein Gartenbesitzer im klassischen Sinne und habe jetzt vielleicht nur einen Balkon oder einfach nur so eine kleine Beetfläche. Da ist es ja auch schwierig, diese Tipps, die wir jetzt gehört haben, umzusetzen. So als letzte Frage von unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Was könntest du diesen Leuten mit auf den Weg geben, um auch da Biodiversität zu fördern, wenn sie vielleicht nicht so diesen großen oder ich sag mal einen Garten im klassischen Sinne haben?
Ja, wunderbare Sachen gibt's da. Und zwar gibt es ja zum Beispiel Säulenobst. Säulenobst auf dem Balkon in Kübeln gesetzt, etwas größere Kübel drumherum, schöne Kräuter gepflanzt, dann hat man eine leichte Beschattung, man hat Obst, es gibt Brombeersorten, die wachsen ganz alleine ohne Stacheln, die kann man an die Hauswand setzen, wer mehr Platz hat, kann Kiwis ziehen. Oder wir setzen einfach Bohnen, das sind auch Pflanzen, die sehr gut angenommen werden. Vogelkästen kann man anbringen, das sieht wunderschön aus. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, an die Wand, moderne Kästen anzubringen. Die sehen aus wie so Schuhkastenklappsysteme. Ich kann das gar nicht alles beschreiben, jetzt gerade vor Augen. Und da können wir ganz viele Pflanzen reinpflanzen. Und immer eine Schale mit Wildblumen aussehen, das bringt sehr viel. Und dann sage ich immer, wer die Möglichkeit hat, noch ein schönes Becken mit Wasser aufzustellen, den Insekten und den Vögeln unter die Flügel zu greifen, indem er nämlich Wasser anbietet, der hat ganz schnell eine Vielfalt im Garten, das richtig schön ist. Und dann kannst du dich hinsetzen und einfach alles beobachten, was da kommt. Also ich finde, ein Balkon kann zur Oase werden, wie der kleinste Raum auf der Terrasse. Hier kann man ganz viel gestalten, besonders wenn man noch die Vertikale nimmt, also die Möglichkeit, die Hauswand dazu zu nehmen.
Ja, da bekommt man doch richtig Lust, gleich direkt selbst rauszugehen in den Garten und die genannten Informationen gleich direkt umzusetzen, um den Garten noch biodiverser zu gestalten. Vielen Dank dafür, Heike, und vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und uns mit so vielen schönen, tollen Informationen hier bereichert hast.
Dankeschön, Lukas.
Wie gewohnt, für diejenigen, die noch ein bisschen mehr nachlesen wollen oder wissen wollen, wie sie zu uns kommen, beziehungsweise wenn sie mal eine E-Mail schicken wollen oder uns telefonisch erreichen wollen, das werde ich alles wie gewohnt in den Shownotes verlinken. Dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal, Heike, dass du unser Gast warst, und ich wünsche allen eine schöne Zeit im Garten. Bis zum nächsten Mal.